Hallo ihr Lieben, heute ist der beste Tag deines Lebens und ich freue mich riesig auf den lieben Rolf, seines Zeichens Arzt und Mediziner, sogar Umwelt- und Tropenmediziner. Herzlich willkommen, schön, dass du da bist.
Ich freue mich auch. Danke für die Einladung.
Du bist gerade in Berlin, ne?
Ich bin gerade in Berlin, sitze hier in meinem Studio, was ich, als ich 70 wurde, dann eröffnet habe, um hier die Möglichkeiten zu haben, über viele Dinge zu sprechen und das vielleicht auch an andere, die das interessieren könnte, weiterzugeben. Das heißt, wir produzieren hier Podcasts, aber auch Videos oder Webinare und verschiedene andere Produkte, die man dann auf verschiedenen Plattformen anbieten kann.
Wir haben ja gerade schon mal ein bisschen erzählt und was ich ja sehr, sehr spannend finde, ist, dass du hast ja erzählt, zu dir kommen Menschen, die oftmals austherapiert sind, also die schon die schwere Krankheiten haben und schon alles Mögliche versucht haben. Und du bist tatsächlich auch oftmals in der Lage, so wie ich dich verstanden habe, diesen Menschen zu helfen. Was ist dein Spezialgebiet oder was ist der Hintergrund?
Ja, der Hintergrund ist interessant. Ich greife das mal auf, was du gesagt hast in der Frage. Schwere Erkrankung hört sich ja so an, als wenn die sofort ins Krankenhaus müssen, notfallmäßig roter Wagen als Stichwort zum Beispiel. Das Interessante ist eben halt, bei den schweren Erkrankungen ist es einfacher, was rauszufinden. Sagen wir mal, jemand hat einen Herzinfarkt, was ja zwar keine Krankheit ist, sondern nur ein Symptom einer Erkrankung oder einen Schlaganfall, dann sind das ja ganz schwere Erkrankungen, ja? Und der Patient ist dann relativ schnell im Krankenhaus und relativ schnell hat man auch die Diagnose. Bei uns ist es so, die Patienten brauchen jetzt nicht akut ins Krankenhaus, aber die sind im Grunde nicht mehr so lebensfähig, wie sie waren, als sie ganz gesund waren. Das heißt, der Manager kann seinen Job nicht mehr richtig machen. Der Schüler kommt in der Schule nicht mehr richtig mit. Der schreibt, wie ich das auch hatte, keine Eins mehr, sondern nur noch Dreien. Da fragt sich jeder, warum. Die Kinder haben Verhaltensstörungen zum Beispiel. Die sind aggressiv oder sind depressiv. Die Erwachsene können Essstörungen haben, zum Beispiel. Damit ist man ja nicht schwer krank, aber man fällt auf und das soziale Leben ändert sich. Manchmal geht die Frau dann und sagt, mit dem kann man nicht mehr. Der ist ja schon seit 5, 6, 7, 8, 9, 10 Jahren krank. Das heißt, das sind Menschen, die chronische Beschwerden haben. Man kann das eben halt auch als chronische Erkrankung bezeichnen. Oft wurde dann versucht, ob es das Herz ist, ob es die Niere ist, ob es der Kreislauf ist, ob es Diabetes ist und viele, viele andere Erkrankungen. Die sind alle abgeprüft worden. Und dann kommt das Vernichtende, nämlich das Urteil, ja, das ist kein konkreter Organbefund, die Laborwerte sind eigentlich soweit in Ordnung, soweit das überhaupt richtig abgeprüft worden ist. Und das Problem ist, es droht dann ein Damoklesschwert, dass es nämlich psychisch ist, psychosomatisch ist oder psychiatrisch sogar ist. Und das ist ja grundsätzlich kein Problem. Mein großer Sohn ist auch Neurologe, Psychiater und Psychotherapeut. Dem kann man natürlich so einen Patienten auch anvertrauen. Der Ansatz aber, den ich habe, ist ein anderer. Wir wollen zunächst herausfinden, egal welche Symptome der Patient hat, ob sie eine Ursache haben. Und da ich ja, wie du auch eben gesagt hast, eben halt mich mit Infektionen sehr früh schon beschäftigt habe, auch in der Praxis meiner Mutter, als ich 5 Jahre war, machte meine Mutter ihre Praxis auf. Die war genial intelligent. Und ich habe eben sehr früh schon erkannt, wie man die Zusammenhänge rausbekommen kann. Also diese Puzzlearbeit, die ich heute am Patienten mache, die habe ich eben schon zu Hause gesehen, weil die Praxis damals, wir hatten einfache Verhältnisse nach dem Krieg, war die Praxis aus einem Raum sozusagen bestehend und war an die Wohnung angegliedert, sodass wir als Kinder auch schon mal die Patienten gesehen haben, begrüßt haben und dann wurde schon mal diskutiert, was der Patient so hatte, wie blass der war und wie leidend der war und wie depressiv der war. Das heißt, ich habe das Glück gehabt, eine kluge Familie um mich herum zu haben und schon damals wurden eben die Diskussionen in dem Sinne geführt, was könnte dahinter stecken. Die Neugier war wichtig und dann auch die Art und Weise, Dinge herauszufinden. Und die Vorwürfe, ich denke immer noch mal an eine Situation, meine Lieblingsspeise war Sauerbraten und meine Mutter hat die Arbeit gemacht, die konnte auch sehr, sehr gut kochen. Ich war nicht nur eine gute Ärztin und serviert mir also das Essen und in dem Moment fühlte ich eine Übelkeit im Magen und ich habe das dann abgelehnt, das Essen, was ja viel, viel Arbeit war. Das Apfelmus war selbst gemacht, die Klöße waren selbst gemacht, die Soße war selbst gemacht, das Fleisch war 3 Tage eingelegt. Also ist ja ein riesen, riesengroßer Vorlauf. Normalerweise erntet man dann in der Familie einen gewissen Vorwurf, will ich mal sagen. Vielleicht bekommt man auch geschimpft, wie man im Rheinland sagt, sozusagen. Ich bin ja Rheinländer, aus Düsseldorf. Bei uns aber ging das anders. Meine Mutter servierte das dann wortlos ab und sagte: Rolf, du weißt am besten, was mit deinem Magen los ist. Und wenn du dich nicht wohlfühlst und das Essen nicht verdauen kannst, warum sollte ich dich jetzt kritisieren? Und wenn man das jetzt mal transponiert auf die Kinder und ihre Essgewohnheiten, die ja oft nicht gut sind, dann spielt eben halt auch genau diese Frage, warum einfach irgendetwas nicht funktioniert oder warum man bestimmte Dinge, Süßigkeiten zum Beispiel gerne isst, Zucker immer wieder im Kaffee, im Tee oder Schokolade isst, Pralinen isst und immer wieder nascht. Ich will jetzt die Namen von den Riegeln nicht nennen, die ja jeder kennt. Und man greift immer danach und dann werden so schnell zwei, drei eben halt konsumiert. Dann muss man auch die Frage stellen, warum macht das das Kind? Wer ist denn da? Und dann sind wir bei den Parasiten eben. Wer ist denn da der Mitesser? Denn alle Erreger, ich bezeichne alle Erreger als Parasiten, ob die jetzt Viren sind, Bakterien sind oder einzellige Lebewesen und Parasiten oder mehrzellige, die Würmer, die klassischen, die wollen ja auch leben, die wollen ja auch was essen. Die betrügen unser Immunsystem. Das ist das Parasitische und sie beklauen uns auch permanent. Und wenn ich eben halt im Gehirn Zucker brauche und habe den nicht genügend, dann bekomme ich eben halt den Hieper, wie das der Berliner sagt. Ich bekomme eben halt Heißhunger auf Süßes, weil mir
Das
irgendwie.
nochmal zum Verständnis. Das heißt,
Ja.
wenn jetzt jemand starkes Verlangen nach ungesundem Essen hat,
Richtig.
sagen wir mal Fast Food, Pommes, Weißmehl, was weiß ich, Pizza, das ganze Zeug, ne?
Ja.
Cola und Schokolade und so weiter, dann ist es oftmals nicht unbedingt eine Form von emotionaler Sucht, sondern es kann was damit zu tun haben, dass die einen starken Befall haben von parasitären Lebewesen im Körper, die das Verlangen nach diesen Lebensmitteln haben, richtig?
Genauso sehe ich das. Also zunächst, bevor ich jemand verurteile oder sagt, er ist süchtig oder ne, hast du Zuckersucht, das musst du dir abgewöhnen. Also dann kommt der drohende Finger sozusagen oder derjenige, der es besser weiß, der Lehrer sozusagen im Vater oder in der Mutter oder auch vielleicht sogar der Lehrer, der einem beibringt, was man vernünftigerweise essen soll, der Coach sozusagen, wie der heute heißt. Versuche ich aber vorher die Frage zu stellen, die muss ja nicht immer so beantwortet werden, wie ich das oft sehe, aber zumindest muss man die Frage vorher stellen, gibt es vielleicht hier noch einen Mitesser, gibt es vielleicht hier noch irgendeinen Grund dafür? Und diese Gründe, die kann man suchen. Man muss halt nur wissen, wo man sucht, man muss die Fragen richtig stellen und muss den Zusammenhang klären. Wenn ich mir zum Beispiel vorstelle, Kinder haben Würmer, die echten Parasiten sozusagen, dann wollen die ja auch was essen und die konsumieren natürlich den wunderbaren Speisebrei, den wir haben und lassen uns nur das über, was sie überlassen wollen. Der Rest ist weg. Das heißt, ich habe schon eine Mangelernährung, dadurch, dass ich eine Parasitose habe und die kann ja durchaus bei uns auch mal, dafür muss man nicht in die Tropen fahren. Ascaris, der Spulwurm, das ist ein Riesenwurm. Wenn ich davon drei, vier, fünf, sechs Stück habe oder sogar manchmal mehr, es gibt Kinder in den Tropen, die haben 150 im Darm, muss man sich vorstellen, die haben ja, sind ja fast so dick wie der kleine Finger und sind dann 18, 20 Zentimeter oder manchmal auch länger. Da isst ja einer kräftig mit. Das ist ja wie ein normaler Hund, der sich will ja auch ernähren und so weiter. Und wenn der alles von uns und von unserem Speiseplan wegnehmen würde und von unserem Teller, der Hund, dann bliebe fürs Kind oder auch für den Erwachsenen nicht viel über. Das heißt, der grundsätzliche Ansatz meiner Vorgehensweise als Arzt ist erstmal das Verständnis, die Empathie. Nicht gleich Vorwürfe machen, nicht gleich das musst du nicht, das darfst du nicht, das sollst du nicht, das machst du besser so und so weiter. Das ist ja, was heute zu 99% gemacht wird. Und das ist zum Teil ja richtig, aber wir versuchen, bevor wir den Vorwurf machen, bevor wir das Bessere anbieten, versuchen wir erstmal zu erklären, warum macht derjenige das? Das kann bis zur Essstörung gehen. Gab hier eine sehr schöne Untersuchung der Norweger zum Beispiel, da war eine junge Frau dabei, die eine Essstörung hatte, stellte sich raus bei intensiver Nachfrage und Untersuchung im richtigen Labor, dass sie eine Lamblieninfektion hatte. Das ist ein einzelliger Darmparasit, der nicht so aggressiv ist wie der Entamoeba-Histolytica-Parasit, den man in den Tropen sich erwerben kann, der dann aus dem Darm auswandern kann, in die Leber gehen kann, dann Abszess machen kann, sondern der liegt einfach wie Tapetenkleister oder wie Tapete auf der Darmwand, auf der Oberfläche. Du würdest das vielleicht als Biofilm teilweise betrachten. Du sprichst ja auch darüber. Deshalb ist ja die Darmreinigung auch nicht ganz unwichtig. Aber dieser Parasit lässt sich natürlich nicht einfach so reinigen, sondern der hängt ziemlich fest an der Darmwand und kleistert die aus. Und dann geht da nicht mehr richtig das durch, was wir normalerweise resorbieren müssen. Die Schleimhaut ist nicht mehr in Ordnung. Sie ist parasitiert, sie ist verkleistert. Aber der Parasit nimmt sich das, was er braucht. Und für uns bleibt nur noch der Rest. Und der Rest kann zu wenig sein. Und dann gibt es eben Symptome. Interessant war in dieser Untersuchung der Norweger, dass nachdem die Diagnose gestellt worden war, bei der essgestörten Patientin, junge Frau, dass man natürlich die Lamblyose dann, so heißt die Erkrankung, Lamblia intestinalis Infektion, die hat man therapiert und was war weg? Die Essstörung. Wieder ein Hinweis, der gar nicht so selten ist, dass der Parasit nicht nur sich etwas nimmt, uns bestiehlt, viele Resorptionsvorgänge stört, manchmal auch das Immunsystem, da kann man noch mal extra drüber sprechen. Das Immunsystem irritiert, das reagiert natürlich entsprechend, wie der Hund bellt, wenn der Fuchs im Garten ist, oder der Igel unten im Haus oder der Waschbär oben im Söller. Dann gibt es also Reaktionen. Und wir versuchen in der Praxis, weil wir natürlich sehen, und dafür bin ich ja auch ausgebildet, wenn man die richtige Diagnostik gemacht hat, wir versuchen, diese Parasiten alle zu finden, ihre Spuren oder ihren Spuren nachzugehen. Das kann man im guten Labor machen. Dafür muss man aber auch genau Bescheid wissen. Können wir nochmal drauf eingehen? Und dann sehen wir auf einmal, dass der Vorwurf ungerechtfertigt ist. Ich darf dem Kind nicht verbieten, Schokolade zu essen. Ich muss sagen, pass mal auf, ich gebe dir jetzt mal etwas gegen die Parasiten, ein Antiparasitikum, ist jetzt mal völlig egal welches. Da gibt es viele von pflanzlichen bis chemischen sozusagen. Entscheidend wichtig, dass das Kind hinter sagt, ja, ich brauche gar nicht mehr so viel Schokolade. Das sagen auch die Erwachsenenpatienten, Herr Doktor, seitdem Sie mir das Antiinfektivum gegeben haben, muss ich ja gar nicht mehr nach der Schokolade greifen. Wie kommt das? Und dann erkläre ich nochmal, warum das so ist. Und das sehen wir immer wieder. Das Schlimme aber daran ist, dass wir eben halt nicht einen Parasiten bei den Patienten finden, sondern mehrere gleichzeitig. Früher hieß es, ein Virus, eine Erkrankung. Lungenentzündung bei Bakterien zum Beispiel oder eine virale Lungenentzündung oder eine Grippe durch ein Virus. Das kennt ja jeder. Das kennt jedes Kind. Das lernt aber auch jeder Arzt. Dass es aber Mischinfektionen gibt und die sind die Regel, nicht die Ausnahme. Dann haben wir mehrere Parasiten, zwei, drei, vier. In meiner Praxis haben sie 5 bis 15 teilweise, die eben aktiv sind, die nachweislich eine aktive Infektion machen. Vielleicht haben die sich auch noch verbrüdert oder verschwägert, wie auch immer, und arbeiten gemeinsam im Biofilm zum Beispiel gegen uns und gegen unser Immunsystem. Und meine Aufgabe, finde ich, als Arzt ist es, eine gewisse Forensik zu betreiben, deshalb auch in dem Format bei QS24, diesem Schweizer Privatgesundheitssender, Krankheiten unter der Lupe. Das heißt, wir nehmen die Krankheiten, die die Patienten haben, unter die Lupe. Und wenn du eingangs gesagt hast, ja, schwer erkrankt, sicher sind manche schwer erkrankt. Wir haben auch Patienten, die nicht mehr orientiert sind, die den Weg zur Toilette in der Praxis nicht mehr finden, die ihren eigenen Namen nicht mehr wissen oder die auch nicht mehr wissen, ob sie studiert haben oder nicht. Also demente Patienten haben wir auch. Und wir sehen auch bei diesen Patienten, oder auch emotional gestörte Patienten mit Depressionen zum Beispiel oder andere entsprechende psychiatrische Erkrankungen, dass die infiziert sind, inflammiert sind, dass das Immunsystem eben halt Theater macht. Und dieses Theater gefällt dem Gehirn zum Beispiel nicht. Ich bekomme dann schlechte Laune, um es ganz vorsichtig zu sagen. Ich werde aggressiv, werde depressiv, manchmal auch im Wechsel. Und dann gehen wir auch diesen Spuren nach. Und dann finden wir, dass hier das Immunsystem provoziert worden ist. Der tritt sozusagen vors Schienenbein. Da macht das Immunsystem immer was. Und wenn permanent dir unterm Tisch jemand gegen Schienbein tritt, dann hast du eine chronische Infektion in diesem Falle. Und der Erreger, der Parasit, der stört dich. Und irgendwann flippst du dann aus und sagst, jetzt ist Schluss damit. Das Problem nur, wenn man jetzt zum Hausarzt geht, der weiß das oft nicht. Kann man ihm auch nicht vorwerfen, der ist in der Beziehung nicht ausgebildet. Ne? Oder wenn spezifische Beschwerden da sind, geht man zum speziellen Arzt, zum Orthopäden zum Beispiel. Aber ich kann ja sein, ich habe eine Infektion, die macht Gelenkbeschwerden. Dann lande ich beim Orthopäden. Wenn der aber nicht unbedingt den Zusammenhang zwischen den Infektionen, die im Gelenk sein können, nachdem ich zum Beispiel eine Party hatte mit einem Grillabend, ja, und dann habe ich mich mit dem Fleisch oder mit der Wurst oder womit auch immer infiziert, dann habe ich einen Erreger im Darm. Es gibt aber Erreger im Darm. Auch Parasiten könnte man die nennen, die wandern aus dem Darm aus. Die wollen sich schützen vor dem Immunsystem des Darmes. Das ist ja ein cleveres Immunsystem. Ne? Auch das ist ja durch die Evolution geschult. Aber der Erreger hat gelernt, auch über die Evolution, wer jetzt hier nicht aufpasst, der ist weg. Der ist weg vom Fenster. Der will ja überleben. Der will ja auch seine Art fortpflanzen. Man muss sich ein bisschen in die Parasiten auch hineinversetzen. Dann wandert er zum Beispiel ab in dein Gelenk. Dann tut dir plötzlich die Hüfte weh. Nachts beim Liegen erst, später beim Laufen, beim Joggen. Und hinter sogar beim Gehen oder sogar nur beim Stehen oder sogar beim Sitzen im Sessel, ganz bequem gesessen, tut ja auf einmal rechts die Hüfte weh. Ich habe Patienten, die haben rechtes Knie ersetzt, operiert, Prothese drin, linkes Knie ersetzt, Prothese drin, rechte Hüfte ersetzt, Prothese drin und das linke Hüftgelenk tut weh. Und dann sage ich nur, hören Sie mal, wer frisst Ihnen denn eigentlich diese ganzen Gelenke weg? Hat man sich mal die Frage gestellt, wieso, Herr Doktor, was meinen Sie? Ich habe jetzt in 4 Wochen habe ich die nächste Hüftoperation. Dann hätte der 4 neue Gelenke. Solche Patienten habe ich. Und dann sage ich, vielleicht sollten wir mal untersuchen. Es gibt nämlich Erreger, die zum Beispiel Hüftgelenke belasten, die sich dann entzünden und dann die Funktion eben halt letztendlich unterbinden. Und dann haben sie was massive Schmerzen und sind natürlich glücklich, wenn sie hinter ein neues Gelenk drin haben. Aber man sollte eigentlich vorher erstmal, wenn man Gelenkbeschwerden bekommt, fragen, gibt es irgendwelche Parasiten, die im Gelenk sitzen und möglicherweise das Gelenk marodieren in seiner Funktion? Und das finden wir dann. Und was hatte dieser Patient? Der hatte eine Yersinieninfektion. Yersinien sind Darmkeime, die auswandern können und die sich dann irgendwo in Gelenken, können auch die kleinen Fingergelenke sein, etablieren und sozusagen ihr Fortleben dort garantieren, weil in den Fingergelenken ist natürlich nicht so viel los wie im Darm zum Beispiel. Im Darm ist ja wirklich viel Durchblutung, da ist das Immunsystem des Darmes riesige Oberfläche, unglaubliche Kräfte, die Immunkräfte, je nachdem, wie der Patient eben halt lebt und sich ernährt, sind die auch wunderbar. Und das merkt der Parasit, das ist ihm ungemütlich, er geht dann einfach weg. Kann nicht jeder Parasit, aber der kann das, Yersinia kann das. Und das kann man natürlich prüfen, wir haben das auch gemacht. Aber das wurde dann vorher nie ausgeschlossen. Vielleicht hätte der ja gar keine Operation gebraucht, wenn man früh genug die Symptome kennt und auch an den Zusammenhang mit der Party, mit dem Grillabend denkt. Und dann kommt man der Sache auf die Spur. Und diese Spurensuche, die machen wir.
Ah, sehr spannend. Du bist dann sowas wie ein medizinischer Detektiv, könnte man sagen.
Könnte man sagen, das ist ein guter Vergleich, weil die Detektivarbeit ist ja eine wichtige Arbeit. Das ist auch, was man Forensik nennt. Wenn man also die Ursache, wenn jemand umgebracht worden ist und man will den Mord aufklären, dann muss man detektivisch vorgehen und dann diese Forensik, das wäre praktisch die Laborarbeit, die dem Detektiv hilft, zu sehen, sind da Blutspuren da, was war da im Blut oder sind das Farbspuren oder sind da Haare gefunden worden. Und diese aufwendige Diagnostik, die wir Forensik nennen, um den Kriminalfall zu lösen, die kann man. Ne, wie bei Sherlock Holmes kann man die genauso eben halt in der normalen Medizin betreiben, vorausgesetzt, man hat ein forensisches Labor. Das würde ich jetzt mal so bezeichnen. Das wäre also ein Labor, wo bestimmte Teste laufen, die eben halt den Parasiten auf die Spur kommen. Und hier gibt es eben halt auch ein Problem und dann müsste ein Paradigmenwechsel auch stattfinden. Nicht jedes Labor ist gleich und nicht jeder Test, der im Labor läuft, ist gleich. Und der Arzt muss eigentlich wissen, in welches Labor er schickt. Das ist noch einfach. Aber dann muss er auch wissen, was haben die eigentlich da für einen Test? Wo kommt der her? Aus welchem Haus? Was sind die sozusagen Substanzen? Ich kann ja auch ein gutes und schlechtes Thermometer haben. Ich kann ein gutes und schlechtes Auto haben. Das eine fährt schnell, das andere bleibt stehen. Ja, das eine braucht viel, das andere braucht wenig. Und solche Differenzierung gibt es im Labor auch. Aber hier ist natürlich der Unterschied. Ich habe über 15 Jahre im Labor gearbeitet und kenne mich deshalb da auch aus. Das kann man aber wiederum von dem normalen Arzt eben nicht erwarten. Und deshalb gibt es für viele Patienten eben doch nicht den Weg. Die finden dann aus ihrem Nirvana, will ich mal sagen, nicht heraus. Und jetzt kommt was ich persönlich auch ablehne. Jetzt kommt die entweder Palliation nach dem Motto, der ist austherapiert, ja, oder es kommt jetzt psychologisch das sogenannte Coping. Finde dich damit ab. Du hast eben Rheuma gehören diese Beschwerden. Das ist alles chronisch. Und deshalb brauchst du eben halt keine weitere Suche mehr zu machen. Oder es kommt eben halt dieses, ja, fast Totschlagsargument, das ist psychosomatisch, weil dein Vater dich geschlagen hat, weil du, was weiß ich nicht, von deinem ersten Mann betrogen worden bist. Oder wir haben ja auch viele dramatische Fälle, wo die Frau mal ein Kind verloren hat oder so, ein Abort hatte. Das sind ja alles Dinge, die auf unsere Psyche und damit auch auf unser Immunsystem wirken. Und das gibt dann auch eine Interaktion zwischen der Psyche, dem Immunsystem und dem Erreger. Denn der nutzt schon schonungslos eigentlich, nutzt er alle Chancen, die er hat. Und deshalb habe ich jetzt neulich einen Vortrag gehalten über die Postsyndrome, also Post-Lyme, ne? Postborreliose sozusagen,
Lyme,
Post-Covid,
hast du gesagt?
Lyme, Borreliose, ne? Post-Lyme, dann Post-Covid, Post-Vakzin und eben posttraumatische Belastungsstörung. Für uns ist die posttraumatische Belastungsstörung, da stehe ich auch nicht alleine da, eben halt eine reaktivierte Infektionskrankheit. Dass man eine reaktivierte EBV-Infektion haben kann, das weiß jeder. Aber wir müssen darüber nachdenken, durch welche Provokation, durch welches Erlebnis, Ereignis kommt es zur Reaktivierung. Immer dann, wenn ich Stress oder Schmerzen habe, seien sie physisch oder psychisch, dann steigt mein Cortisolspiegel an. Das bedeutet, mein Immunsystem wird schwach. Das ist ein Rettungsversuch, der natürlich manchmal überlebenswichtig ist, ne? Fight oder flight. Dann steigt das Cortisol an, Wenn das akut ist, durch einen schweren Unfall, Skiunfall, Motorradunfall, Autounfall, wie auch immer, kommt das ja schlagartig praktisch, damit man die Schmerzen auch aushalten kann. Und dann hat man aber, ob man will oder nicht, nicht HIV. Das weiß ja jeder, dass man bei HIV eine Immunschwäche hat. Nein, wir haben jetzt aufgrund der posttraumatischen Situation, aufgrund der schweren Schmerzen, aufgrund des Anstiegs des Cortisolspiegels bis in den Himmel sozusagen, haben wir ein schwaches Immunsystem. Und jeder, aber auch jeder Erreger, der im Darm ist, im Körper ist oder an anderer Stelle sich befindet, im Blutsystem, der nutzt das schamlos aus. Und jetzt kommt es bei diesen posttraumatischen Belastungsphänomenen, kommt es eben halt jetzt zu einer Reaktivierung der Infektionen, die da sind. Denn das, was das Milieu bedeutet, haben wir ja alle gelernt. Das Milieu heißt nur, ich komme klar mit irgendwelchen, wie der Lehrer mit den Schülern klarkommt, wenn er da ist. Geht der Lehrer aber auf Toilette, dann springen ihm sozusagen die Schüler über Tisch und Bänke. Und wenn man die Immunkatze aus dem Haus nimmt, in dem Fall, wenn das Cortisol ansteigt, dann springt einem die Keime über Tisch und Bänke. Das ist ein ganz interessantes Phänomen. Und deswegen gehen wir bei posttraumatischen Belastungsstörungen genauso ran wie an unsere chronisch kranken Patienten. Da machen wir uns auf die Suche, gibt es hier im Immunsystem eine Störung, die vielleicht dauerhaft ist, noch nachweisbar ist? Und gibt es als Folge davon eine Reaktivierung von Epstein-Barr, CMV, EBV oder auch natürlich Bakteriosen, bakteriellen Infektionen? Denn auch wenn ich ein gutes Milieu habe, kann ich ja bestimmte Erreger, mögen sie noch so parasitisch sein, noch so erfahren durch die Evolution, kann ich ja in Schach halten. Ein gutes, vitales Immunsystem, ein Körper, der gut ernährt ist, der auch trainiert ist, der sich wirklich top ernährt, der kann unglaublich viel ab.
Also jetzt
Aber
nochmal, jetzt habe ich natürlich ganz viele Fragen, weil du
ja,
hast ja
klar, bitte.
unglaublich viele Infos jetzt mit uns geteilt. Also zum einen ist ja die Frage, also wo holen wir uns diese Erreger her? Also wie kommen die in unseren Körper rein? Da hast du
Ja.
sicherlich auch eine Antwort drauf. Und wenn ich dich jetzt richtig verstanden habe, dann wenn unser Immunsystem stark ist, also wenn wir wirklich gesund sind und unser Körper normal und gut funktioniert, sind dann diese Erreger nicht wirklich ein Problem für uns? Kann man das so sagen?
Ja, früher hat man angenommen, um da ein bisschen weiter auszuholen, dass der Mensch steril sei, dass das Blut steril sei. Und wenn dann Schmutz im Blut ist, sozusagen Blutvergiftung, sagt der Laie dazu, dann gibt es Theater, dann gibt es Ärger. Das suggeriert ja, dass wir eben halt, wenn wir keine Blutvergiftung haben oder wenn wir nicht krank sind, dass wir dann keine Erreger haben. Das stimmt natürlich überhaupt nicht. Und du fragtest eben halt, wie kommen wir an die Erreger? Das fängt im Mutterleib schon an. Meine Mutter kam mit einem Auge auf die Welt. Ich hatte es im Vorgespräch gesagt. Wie geht das denn? Naja, ganz einfach. Meine Großmutter hat in der vulnerablen Zeit der Schwangerschaft, es gibt also Zeiten, wo man empfänglicher ist für bestimmte Erreger, für die Infektion, ein Tier geschenkt bekommen und dieses Tier hatte eine Toxoplasmose. Die Toxoplasmose hat meine Oma infiziert und dann gleichzeitig das Baby im Bauch, das war meine Mutter und dann ist es ins Auge gegangen und dann hat sich das zweite Auge nicht entwickeln können. Und das hat mich natürlich als Zweijähriger zur Frage veranlasst, Mama, wieso hast denn du nur ein Auge? Ja, und da stand ich schon mit beiden Beinen genau in dem Phänomen, was du jetzt abfragst, nämlich in der Parasitologie. Das heißt, schon bevor wir auf die Welt kommen, können wir schon infiziert werden. Das heißt, was die Mutter uns mitgibt, sind nicht nur die Mitochondrien, das wissen wir ja, alle Mitochondrien, die wir haben, haben wir von unseren Müttern, nicht von unseren Vätern. Bekannte Tatsache, über Mitochondrien reden ja viele, aber über die Erreger, die wir bei der Mama bekommen, entweder direkt im Bauch oder bei der Austreibungsphase, wenn Mama zum Beispiel jetzt infiziert ist in der Scheide mit Chlamydien, Chlamydia trachomatis, was auch immer, gibt ja da einige Erreger, die sich da auch chronisch aufhalten, ne? Und man kommt jetzt zur Geburt, dann ist das Kind natürlich infiziert. Das heißt, das Kind, was dann ausgetrieben wird, hat die Erreger ja dann im Blut. Gehen in Augen, Nase, Mund, Ohren, Scheide oder auch After, kann dieser Erreger eintreten. Das Kind kommt schon infiziert auf die Welt. Dann kommt die Hebamme oder der Gynäkologe, wie auch immer, und fasst das Kind schon mal an. Da haben wir schon mal die nächste Möglichkeit, sich zu infizieren. Dann werden vielleicht irgendwelche Gegenstände dem Kind gegeben oder bei der Fütterung, wie auch immer, als kommt als nächstes. Wir wissen ja, wie man sich den Magen-Darm verderben kann, indem man irgendetwas Kontaminiertes aufnimmt. Alle kennen die Krankenhauskeime und so weiter. Das Kind kommt aber eigentlich mit einem guten Immunsystem auf die Welt, das gesunde Kind. Das heißt, ob der Gynäkologe oder die Hebamme das Kind bei der Geburt anfasst, stört das Kind eigentlich nicht. Das kann es ab. Die Haut ist in Ordnung, das Immunsystem ist in Ordnung, wunderbar. Das erste Problem könnte aber sein, Mama hatte eine Schilddrüsenunterfunktion. Das Kind hat die geerbt. Mama hat ein schlechtes Immunsystem wegen der Schilddrüsenunterfunktion. Das Kind hat das von der Mama geerbt und hat jetzt schon, kommt jetzt schon auf die Welt mit einem schwächeren Immunsystem als das Kind nebenan, was im anderen Bettchen liegt, wo die Mutter keine Unterfunktion der Schilddrüse hat und das Kind auch nicht. Und deshalb ist das bei gleichen Keimen, die in der Luft sind, die durch Anfassen oder durch Gegenstände, Untersuchungsgegenstände, Stethoskop des Arztes, was auch immer, übertragen werden können, da hat das eine Kind kein Problem mit, denn es hat ein besseres Milieu, jetzt sind wir bei dem Milieu, und kann die Keime einfach ab. Die können sich auf der Haut aufhalten, die können im Rachen sogar sitzen. Nehmen wir doch mal das Beispiel. Wir haben eine Klasse mit 20 Schülern. Alles wunderbar. Kein Kind ist krank. Jetzt kommt ein neues Kind rein, 21. Schüler. Nach 14 Tagen fährt er mit dem roten Wagen ins Krankenhaus. Meningokokkenmeningitis. Ja, wie geht das denn? Was kommt jetzt? Das Gesundheitsamt. Was macht das? Das streicht bei allen Kindern den Rachen ab. Und drei von den 20 Schülern, die vorher in der Klasse waren, die gar keine Symptome hatten, haben Meningokokken im Hals. Na, was ist das denn? Warum sind die nicht krank? Nee, weil die ein gutes Immunsystem haben. Die haben ein besseres Milieu, ein besseres Immunsystem als der Schüler, der reinkam. Der hatte nämlich, Mama war, ne, mit Schilddrüsenunterfunktion behaftet, er hatte das auch, hat ein schwaches Immunsystem, hat eiskalte Hände, eiskalte Füße, ein Zeichen von Unterfunktion der Schilddrüse, auch gleichzeitig ein Zeichen dafür, dass das Immunsystem nicht ganz taco ist. Und der hat sich beim Spielen mit von den einen von den dreien, das kommt vielleicht hinterher noch raus, bei der Untersuchung, einen von den dreien Kindern, die eben halt die Meningokokken im Hals haben, angesteckt. Das heißt, wir haben hier Kinder, die sind stumme Träger, wie wir sagen. Ist bei Salmonellen immer genauso. Ich kann Salmonellenausscheider haben. Gab mal so ein tolles Beispiel in Düsseldorf. Da haben sich, glaube ich, 300, 400 Leute mit Salmonellen infiziert. Weißt du, was rausgekommen ist? Und zwar in der Eisdiele. Was kam raus? Da war eine junge Frau, die da gearbeitet hat. Und die hat nach Schluss, wenn die Eisdiele zu war, hat die ihre Unterhöschen ausgewaschen in einem der Bottiche, wo das Eis hergestellt wird. Und die war Salmonellenausscheiderin, die hatte keine Beschwerden, aber die Salmonellen, die hatte sie im Stuhl und im Höschen waren die auch. Dann hat sie eben halt das Höschen ausgewaschen in dem Bottich und am nächsten Tag wurde da wieder Eis drin gemacht und so haben sich über 600 Leute, glaube ich, oder 300 Leute, ich weiß nicht mehr ganz genau, haben sich infiziert. Was sagt uns das? Dass wir haben eine Frau in diesem Falle, die ein Ausscheider ist für Salmonellen, die potenziell andere Menschen, die vielleicht nicht so gutes Immunsystem anstecken können. Und wir hatten den Schüler, der in die Klasse reingekommen ist, der ein schlechtes Immunsystem hatte, schlechtes Milieu hatte, warum auch immer. Vielleicht hat er Stress zu Hause oder hat wirklich eine Unterfunktion oder hat eine andere Problematik, die es gar durchaus sein kann. Vielleicht wird er gemobbt und es ist aus einer Klasse rausgekommen, wo er eben gemobbt worden ist über ein, zwei Jahre. Das macht das Immunsystem schwach. Wir wissen das. Das ist ja psychischer Stress. Auch das schwächt das Immunsystem. Jetzt kommt er in diese wunderbare, nette Klasse. Die mögen ihn. Die sind auch nett zu ihm. Die mobben ihn nicht. Aber das Immunsystem ist angeschlagen. Er steckt sich beim Spielen von den dreien, von einem eben halt an. Und er geht dann 14 Tage oder 3 Wochen später ins Krankenhaus und ist beinahe daran gestorben. Wir verstehen also aus diesen zwei Beispielen hier, dass wir stumme Keimträger sein können, die keine Symptomatik haben, die nicht krank sind, aber andere sind dadurch gefährdet. Das ist jetzt nur ein Beispiel, wie man an Keime kommen kann. Die nächste Kette kommt dann über Zecken zum Beispiel. Oder wir haben Läuse in Kindergarten, ne? Ist ja sehr häufig. Oder eine Schule. Läuse, Kopfläuse. Ich habe auch mal die letzte große Läuseambulanz geleitet in Berlin. Da kommen dann klassenweise die Kinder morgens an und dann sammelt man die Läuse ab. Ich habe die Läuse dann untersuchen lassen. Weil man davon ausgeht, eigentlich, dass Kopfläuse keine Infektionen übertragen. Das ist aber gar nicht richtig. Denn Provatzek, so hieß der, der auch diese Rickettsia provatzeki entdeckt hat, die nach ihm genannt worden sind, die Fleckfieber machen zum Beispiel, der hat nicht nur gesagt, dass Kleiderläuse solche Erreger übertragen können, sondern der hat viel später dann auch veröffentlicht, dass auch Kopfläuse Krankheiten übertragen können. Zum Beispiel die Katzenkratzkrankheit. So, und jetzt haben wir wieder Kinder, die werden von den Läusen eben gebissen. Da wird über die Spucke oder auch das Blut des anderen wird eben halt dann der Erreger übertragen. Die Kinder haben gar keine Beschwerden. Aber unter vielleicht 100 Kindern, die Läuse gehabt haben, sind dann 1, 2, 3, 4, 5, die wieder ein schlechtes Milieu haben, schlechtes Immunsystem. Die werden krank. Die sind jetzt müde, die sind depressiv, die können sich nicht mehr konzentrieren, die kommen in der Schule nicht mehr mit, die haben jetzt schlechte Noten. Und dann wird jetzt alles Mögliche gesucht, aber es kommt keiner auf die Idee, dass die Läuse möglicherweise diese Erreger übertragen haben. Es untersucht auch diese Erreger keiner, weil da keiner dran denkt. Und genau da haben wir das Hauptproblem und diese Leute finden meine Praxis über meine Vorträge oder über meine Fortbildung oder über meine Podcasts, wo ich eben diese Dinge, diese Zusammenhänge erkläre. Und wenn die Menschen dann auf einmal sagen, meine Güte, da hat ja noch keiner dran gedacht, könnte das sein, dass es bei mir auch der Fall ist? Dann steigen wir ein und dann, heute haben wir auch 350 ausgebildete Therapeuten, die das glücklicherweise auch machen, denn ich kann ja keine Patienten mehr annehmen. Ich habe gar keine Termine mehr, ist wichtig zu wissen. Das heißt, wir müssen die dann delegieren, je nach Postleitzahl, ob das in Frankfurt, Hamburg, München oder auch in Graz oder in Wien ist. Dann haben wir da auch Therapeuten sitzen, auch in der Schweiz mittlerweile, die eben halt dieses Prinzip, was ich gerade beschrieben habe, kennen und die eben halt dann auch genauso vorgehen, wie wir das eben halt immer machen und schon seit Jahren. Eigentlich haben wir das schon in der Praxis meiner Mutter gemacht. Dafür haben wir aber heute bessere Labore, wir haben spezialisiertere Teste und das alles bringe ich ja in meiner Online-Fortbildung eben halt den Therapeuten bei, die interessiert sind. Das sind nicht alle, aber die, die interessiert sind, die wissen oft aus eigener Betroffenheit oder aufgrund ihrer Kinder, aufgrund ihrer Verwandten, ihrer Männer, ihrer Frauen und so weiter, haben die sich für dieses Problem interessiert. Und was wir wollen, ist einfach die Botschaft nach außen senden. Schaut auf eure Symptomatik, die ihr habt, versucht die Ursache zu verstehen oder daran zu denken, dass es Ursachen gibt, möglicherweise Ursachen, an die bis jetzt noch keiner gedacht hat. Und nochmal, die Infektionen, die Erreger spielen für den, der ein schwaches Immunsystem hat, eine Rolle. Und wenn er eben, wie ich das eben bei der posttraumatischen Belastungsstörung auch andeuten wollte, plötzlich ein schlechtes Immunsystem bekommt, aufgrund eines Unfalles, Bein gebrochen, ja, oder Schnittverletzung, was auch immer, oder ist vom Gerüst gefallen, oder wie gesagt, ein Auto-Auffahrunfall, ne? Großes Trauma, Schädelhirntrauma oder andere traumatische Geschichten oder auch Schmerzen für längere Zeit, ne? Skiurlaub zum Beispiel, bis man dann abtransportiert wird, liegt man da in der Kälte, die übrigens auch schädlich fürs Immunsystem ist. Wenn man unterkühlt ist, ist es immer schlecht, ne? Deswegen hat die Oma früher gesagt: Kind, zieh dich warm an, sonst erkältest du dich. Sie meinte, unterkühlst du dich. Sie meinte, dein Immunsystem wird schwach. Das sind die Zusammenhänge, die versuchen wir darzustellen. Und dann sehen wir eben halt, wenn wir die richtigen Laborwerte bekommen, in den richtigen Laboren, wo eben ganz bestimmte Tests durchgeführt werden, dass es doch so ist, wie ich eben gesagt habe, dass hinter fast allen Krankheitsbildern sich Erreger verstecken, sozusagen, die man aber aufdecken kann. Und dann sind es nicht nur ein Erreger, wie ich es eben gesagt habe, wie bei der Grippe, das Virus, das Grippevirus, wie auch immer das jetzt heißt, sondern es sind viele, viele Erreger und das sind viele Köche sozusagen, Parasitenköche, die den Brei verderben und die dann letztendlich aus dem gesunden Menschen einen chronisch kranken Menschen machen. Und deshalb sagen wir, chronische Krankheitsbilder, egal welcher Art, von A bis Z, müssen erstmal auf Erreger untersucht werden und wir müssen feststellen, was macht das Immunsystem, was macht die Körpertemperatur, wie funktionieren die Organe, welche Mikronährstoffe sind mittlerweile auch, ne, defizient. Der Zucker haben wir ja eben beschrieben, aber es gibt ja auch viele Dinge, die sonst noch konsumiert werden von den Parasiten. Wir haben B12-Mangel oft, wir haben B6-Mangel oft, wir haben B1 oder B2-Mangel, wir haben Hormonmängel bei den Männern, die haben kein Testosteron, bei den Frauen, die haben kein Östrogen oder wir haben andere Hormonstörungen, die dann durch Infektionen verursacht sein können. Und das sind die Spuren, denen wir nachgehen. Und deshalb sage ich immer, eigentlich muss man die ganze Medizin beherrschen und muss in jedes Fach der Medizin hineinschauen und muss genau die Kernfragen, die ich ihm schon angedeutet habe, die muss man in allen Bereichen der Medizin stellen. Und das ist auch der Grund, warum wir bei unseren Therapeuten, die wir ausbilden, ein ganzes Blumenstrauß von den verschiedenen Spezialitäten haben. Da sind Augenärzte dabei, da sind Zahnärzte sogar dabei, da sind Internisten dabei, Gastroenterologen dabei, Orthopäden dabei, Gynäkologen dabei, weil in allen Fächern der Medizin spielt die Infektion, insbesondere die chronische Infektion, eine ganz große Rolle.
Und das Wissen, was du jetzt vermittelst, das ist in der Standard-Schulmedizin noch nicht so verbreitet, oder?
Es ist ja da. Es ist nicht so, als wenn es nicht da wäre. Aber der Fokus wird eben halt auf andere Dinge, auf andere Syndrome gelegt. Es sind dann eben halt nicht Ursachen, sondern es ist dann letztendlich das Symptom, was die Therapie dominiert. Das weißt du ja. Es sind dann die Syndrome, also mehrere Symptome zusammengefasst. Die heißen dann XY oder Z. Oder gucken wir uns zum Beispiel solche Sachen an wie Morbus Crohn oder auch Depression. Ich habe mal einen wunderbaren Aufsteller gemacht, als ich auf einer Medizinausstellung gewesen bin und habe dann draufgeschrieben, warum forscht die Charité über den Zusammenhang zwischen Infektion und Depression mittlerweile? Naja, weil es einen gibt, weil es Erreger gibt, die eben halt depressiv machen können. Dazu gehört zum Beispiel ein bakterieller Erreger, die Bartonellose, der von Herrn Barton entdeckt worden. Und die Bartonellose, die Katzenkratzkrankheit, kann eben depressiv machen. Es gibt aber genauso gut Viren, zum Beispiel wie Borna-Virus, die können auch depressiv machen oder auch zu Verhaltensstörungen führen. Zum Beispiel Untersuchungen bei Babys hat man gemacht, die die Mutterbrust nicht mehr annehmen wollten und wären gestorben, hätte man nicht herausgefunden über einen wunderbaren Kinderarzt und über eine wunderbare Forscherin, die sich mit Viren jahrzehntelang beschäftigt hat, dass eben diese Kinder Borna-Virus infiziert waren. Dann hat man die Diagnose gestellt, hat die Kinder adäquat therapiert und was haben sie gemacht? A, haben sie alle überlebt und haben die Mutterbrust wieder akzeptiert. Auch hier eine ganz raffinierte Verhaltensstörung durch ein Virus, was im Kopf, insbesondere in ganz bestimmten Arealen, wo unsere Emotionen und viele Entscheidungen auch gefällt werden, da sitzt dieses Virus und stört eben unser Denken, unser Handeln und auch unser Fühlen. Und wir sagen eben halt grundsätzlich, dass hinter chronischen Krankheiten sich chronische Infektionen mehrerer Art verbergen können. Von den Würmern bis zu den Viren. Und wir haben ja auch gehört schon oft, und das ist auch viel Thema bei manchen Patienten, die zu uns kommen, die sagen dann, ja, Herr Doktor, ich habe eine chronische EBV-Infektion oder eine Reaktivierung. Und das sind natürlich auch Dinge, die spielen eine Rolle. Und wenn wir dann hinterher sehen, dass diese laufenden Infektionen aus Bakterien, aus Pilzen, aus Viren und den klassischen Parasiten bestehen, wie Würmern und Einzellern, dann sehen wir, dass mal wieder diese Infektion zu eben diesen chronischen Krankheitsbildern führt. Und wenn man jetzt nicht den Patienten der richtigen Diagnostik zuführt, nicht nach diesen Ursachen fragt, sondern nur sagt, ja, du hast eine Depression, kriegst ein Antidepressivum, du hast Schmerzen, kriegst ein Schmerzmittel oder du hast eben halt kalte Hände, dann gebe ich dir was zur Durchblutung oder so und fragt nicht und hinterfragt nicht im wahrsten Sinne des Wortes, wo ist die Ursache? Wie der Detektiv eben halt ja auch, ne, anhand der Indizien, die man haben muss, die man erstmal auch aufnehmen muss. Deshalb muss man den Patienten lange befragen. Wir machen dann Anamnesen, die 2 Stunden dauern und vorher müssen die ihre Bögen ausfüllen und sie müssen alle auch ihre Temperaturbögen ausgefüllt in die Praxis mitbringen. Das heißt, jeder Patient wird praktisch über eine Woche oder bei Frauen, die die Periode noch haben, 4 Wochen mit dem Thermometer untersucht, dreimal am Tag und dann sehen wir, dass sie eine niedrige, kalte Durchschnittstemperatur haben. Die sind praktisch im Winterschlaf. Ja. Und wenn wir die großen, sozusagen die großen Gruppen von Patienten betrachten, die Herz-Gefäß-Erkrankungen haben, die schädelpsychische oder auch ZNS-Symptome haben, die Müdigkeit, Erschöpfung haben, was ja ein Hauptsymptom ist aller unserer Patienten eigentlich, oder wenn wir Immunstörungen betrachten oder auch eben halt uns um die Augen, um den Magen, um den Darm und so weiter kümmern, wenn man die Suche beginnt, wenn man die Symptome hinterfragt, dann findet man hinter all diesen vielen, vielen Krankheiten, findet man dann eben halt ursächlich chronische Infektionen, die man als parasitisch bezeichnen kann, denn sie dominieren unser ganzes System und sie verändern unser Leben. Und deshalb sind die Patienten nicht todkrank in dem Sinne, aber sie sind nicht mehr in der Lage, ihr Leben normal zu führen.
Ja.
Das ist häufig, nicht selten.
Ja. Naja, wenn man sich jetzt mal das medizinische System anschaut, dann ist es ja natürlich sehr viel einfacher, ne? Also der Patient geht zum Arzt, der Arzt stellt eine Diagnose, hat ein Medikament gegen das Symptom. Das ist, geht ja dann relativ schnell. Während das, was ihr macht, ne, Detektivarbeit, ist ja etwas, was ja deutlich aufwendiger, also wirklich zeitaufwendiger ist. Und das ist ja wahrscheinlich deswegen auch teurer. Wird sowas überhaupt von den Krankenkassen übernommen, eigentlich, so eine Behandlung?
Ja, das ist eine Frage, auf die wir eine ganz spezielle Antwort haben. Also, wenn das alles zu begründen ist und diese Begründung auch von der Krankenkasse akzeptiert wird, dann bezahlt sie das auch.
Okay.
Aber oft werden die Begründungen eben nicht akzeptiert, weil genauso wenig wie das bei dem Orthopäden, was ich eben berichtet habe, oder vielleicht bei dem Chirurgen oder auch bei dem Gynäkologen oder Urologen eben halt präsent ist. Und präsent heißt, für ihn ist das wesentlich, wird das eben halt nicht akzeptiert. Die privaten Krankenkassen übernehmen Teile, aber auch nicht alles. Das heißt, es hängt sehr stark vom entsprechenden Sachbearbeiter ab und man muss manchmal mehrfach Begründung schreiben, was wir heute nicht mehr machen, weil wir sehen grundsätzlich, dass es ein Defizit gibt im Verständnis oder unterschiedliche Ansichten, will ich es mal nennen, ja. Und wir sehen also überaus häufig, dass die auch die privaten Krankenversicherungen das eben halt nicht immer übernehmen, ne? Und jetzt zu der Frage, kostet das Geld? Ja, alles, was Spaß macht im Leben, kostet Geld. Ich habe noch keinen gesehen, der in Urlaub gefahren ist, was kein Geld gekostet hat. Vielleicht, was du gemacht hast, das war wahrscheinlich so back to the roots. Also du hast dann mehr von dem Quellwasser gelebt und vielleicht von irgendwelchen Kräutern im Wald. Du hast also dich auf ein Minimalbudget, reduziert. Das geht natürlich hier in diesem Falle nicht. Und wir sehen interessanterweise auch Patienten, die haben relativ teure Autos, die haben schönen Schmuck, die haben schöne Uhren, schöne Taschen. Und das veranlasst mich dann zu sagen, gut, ihr gebt ja Geld aus, ich sehe das auch, weil wir haben natürlich ganz unterschiedliche Patienten. Wir haben reiche und wir haben arme Patienten, um das mal einfach so krass zu sagen. Aber wir sehen überall, dass die Leute in Urlaub fahren, generell. Und dann sage ich, gut, dann schreibt mir bitte mal auf, was ihr in den letzten 3 Jahren für Urlaub ausgegeben habt. Dann machen wir einen Strich drunter, rechnen zusammen. Und ich habe noch nie gesehen, dass da nicht ein paar tausend Euro stehen. Ne? Und dann sage ich, gut, ich verstehe Ihren Ansatz. Ich kann mir vorstellen, der Urlaub war schön, war wunderbar. Aber ich bitte Sie in Zukunft eben nicht mehr in Urlaub zu fahren. Sparen sich das Geld, denn Sie fahren krank in den Urlaub und kommen krank zurück. Denn so viel ich weiß, Sie waren schon mal vor mehreren Jahren hier, haben Sie die gleichen Symptome immer noch und das Geld ist weg. Das sind für den Urlaub ausgegeben. Ne? Ich habe nichts dagegen, aber man muss hier an dieser Stelle den Patienten darauf hinweisen, dass das nicht die richtige Vorgehensweise ist. Und deswegen sage ich, dass man das Geld besser investiert in seine eigene Gesundheit. Das ist das beste Investment. Denn die haben ja teilweise heute Bitcoin, die haben ja auch Aktien gekauft, die haben eine Immobilie, die sie abbezahlen und. Viele Dinge werden ja auch per Kredit abbezahlt. Dann sage ich, dann nehmt mal lieber einen Kredit für eure Gesundheit auf oder spart euch das Geld. Im Urlaub ist es am einfachsten. Essen kann man heute auch sparen, weil es ja sehr teuer geworden ist. Dann kauft man sich lieber Nahrungsergänzungsmittel, Mikronährstoffe, sorgt dafür, dass der Darm entgiftet ist, sorgt dafür, dass das Milieu wiederhergestellt ist. Also macht den Ausgleich, Yin und Yang sozusagen, pH-Wert und so weiter, was du ja alles kennst. Und dann muss man eben unter Umständen auch in die Diagnostik investieren. Denn was ist es denn, wenn ich jetzt auf einmal vielleicht meine Firma verliere? Oder wenn ich den Job verliere, oder wenn die Kinder in der Schule nicht mehr mitkommen, die müssen abgehen von der Schule, obwohl der ja intelligent genug bis jetzt gewesen ist, hat dann immer nur Einsen gehabt, jetzt auf einmal schreibt er nur noch Dreien und jammert die ganze Zeit und bleibt zu Hause, dann stimmt irgendwas mit dem Denken nicht. Und das müssen wir
Sprich
leider
weiter, ganz
korrigieren.
kurz, sprich weiter,
Bitte?
ich muss das Fenster schließen.
Ja,
Moment.
mach das gerne. Also, wir müssen darauf achten, dass wir eben unsere Ressourcen an der richtigen Stelle investieren. Und das beste Investment ist in jedem Fall unsere Gesundheit. Das ist nicht immer einfach zu verstehen für den Patienten, weil er davon ausgeht, und das war ja deine Frage eben halt, dass die Krankenkasse alles übernimmt. Und wenn das nicht der Fall ist, dann muss ich für mich persönlich mal überlegen, gut, meine Krankenkasse bezahlt nicht. Ob man die Kasse wechselt, ich würde es gar nicht vorschlagen, weil es im Grunde unisono ist. Das heißt, alle Kassen halten sich da vorsichtig gesagt zurück. Bei anderen Therapien, ich will jetzt keine spezifischen Erkrankungen nennen, wird ja teilweise enormes Geld investiert, ne? Und wir haben natürlich auch die Möglichkeit heute, das darf man überhaupt nicht vergessen, wenn jemand wirklich kein Geld hat, wenn jemand einen Riesenbedarf hat, vielleicht sogar eine sehr teure Therapie braucht, dann gibt es ja diese Einrichtung GoFundMe. Da kann jeder sozusagen seine Geschichte erzählen, vielleicht ein, zwei, drei Bilder, die auch beschreiben, was am Leben nicht mehr geht, dass man im Grunde jetzt nur noch ja, ein wandelnder, aber nicht aktiver Mensch mehr ist, der im Grunde immer noch sucht und Hilfe sucht und hat kein Geld, dann kann man über GoFundMe seine Geschichte wirklich gut darstellen. Da muss man ein bisschen dran arbeiten an dem Text, vielleicht lässt man sich auch da helfen und dann stellt man es rein und dann siehe da, wir haben es gerade bei einer Patientin gemacht, innerhalb von kurzer Zeit kommen Tausende von Euro zusammen, mit der sich dann eben halt eine Therapie bezahlen lässt, manche Aufenthalte oder Reisen, die gemacht werden müssen. Jede Therapie ist ja nicht überall erhältlich. All das kann man dann abdecken. Das heißt, auch der Teil der Bevölkerung, der kreativ ist, und Internet haben sie heute alle, der kann sich eben halt hier Geld besorgen und der andere, der es hat, der sollte es eben halt an der richtigen Stelle ausgeben. Deswegen nochmal, wenn ich chronisch krank bin, dann habe ich Grund genug zu überdenken, wo stecke ich das Geld rein? Und dann muss man entweder in die Diagnostik investieren oder später auch in die therapeutischen Mittel, die ja auch nicht immer, wie du ja selber weißt, nicht für nichts zu bekommen sind. Auch deine Therapeutika kosten ja Geld, die müssen ja hergestellt werden, das muss hohe Qualität haben. Und so ist das im Prinzip natürlich auch mit all den Dingen, die dann letztendlich von der chronischen Müdigkeit angefangen bis zu allen möglichen anderen schweren Krankheitsbildern, die schon beim Psychologen waren, beim Psychotherapeuten waren, beim Neurologen waren, beim Psychiater waren, beim Urologen waren, beim Internisten waren, die schon Schlafstörungen hatten, die im Schlaflabor überprüft worden sind. Aber was rausgekommen ist am Ende, ist nicht die Lösung, sondern es ist nur eine symptomorientierte Therapie. In seltensten Fällen haben wir bei unseren Patienten irgendwo eine Lösung. Dann kämen die ja nicht zu uns. Und wir bieten dann nochmal eine echte neue Chance. Wir sagen aber auch, ihr müsst investieren. Investiert in die richtigen Labore, in die richtigen Teste und dann am Ende auch in die richtige Therapie. Das heißt, wir legen den Patienten einen roten Faden. Das mache aber nicht nur ich, sondern das mache ich eben halt auch den Therapeuten, die in meine Online-Fortbildung kommen, mache ich das klar. Und jeder kann auch gerne mal auf meine Internetseite gehen, rolfjansenrosseck.de. Und da findet er, wenn er ein bisschen scrollt, eben halt viele Dinge, die interessant sind. Aber letztendlich auch gibt es ein wunderbares Video. Da kann man sich das mal angucken. Das ist kostenlos. Und zweistündiger Vortrag von mir, wo man einfach mal begreift, vielleicht intensiver, als wir das hier auch machen können, an dieser Stelle im Interview, worum es eigentlich geht. Und jeder kann selber sich das anschauen und kann dann überlegen, trifft das für ihn zu oder nicht. Für viele trifft es glücklicherweise nicht zu, aber wer nicht weiter weiß, der sollte über diesen Ansatz, den wir haben, nachdenken. Und wer vielleicht Therapeut ist, sollte sich auch überlegen, ob das nicht für ihn selber, seine Familie, wenn er selber krank ist, oft ist das der Fall, oder vor allen Dingen für seine Patienten später nicht wirklich wesentlich ist. Und das Interessante ist ja auch durch unser Therapeutennetzwerk, was wir haben, und auch unseren Therapeutenfinder kann man sich auch eintragen lassen hinterher. Und wir hören das Stöhnen nach einem halben Jahr. Nimmt uns bitte aus dem Verteiler raus. Wir können nicht mehr, wir haben so viele Anfragen, und wenn ich ins Internet gehe, fragen so viele Patienten an, die ich aber nicht mehr nehme, weil ich eben halt keine Termine mehr frei habe. Und dann verteile ich die eben halt nach Postleitzahlen auf das Netzwerk. Das unterschätzen viele. Das Internet ist für uns im Grunde der Segen. Sonst könnten wir uns auch hier nicht austauschen und sonst könnten viele uns auch nicht finden. Und ich glaube, die Grundidee, die ich hatte, war, so, weil ich ja Segler bin, Hochseesegler bin, einfach mich als Leuchtturm ins Dunkle zu stellen und für die eben halt, die suchen, nicht den Leuchtturm darzustellen. Dann findet man sogar in der Nacht das Licht und kann darauf zufahren. Und wer das Prinzip verstanden hat und wer vieles hinter sich hat, vielleicht sogar auch manche Diskriminierung, Beleidigung, oder auch die Einschätzung, dass eben halt, was bei den Patienten oft sehr ehrlich ist, die sagen, ich bin nicht psychisch krank, ich habe keine psychosomatische Störung, da ist noch irgendetwas. Dann sagen wir gut, wir vertrauen Ihnen, wir machen ein langes Interview mit den Patienten, 2 Stunden sind die Norm, das machen auch meine Kollegen, die die Ausbildung haben, und die Kolleginnen natürlich auch. Und wir haben auch Heilpraktiker vor allen Dingen drin. Das heißt, bei uns sind die Therapeuten nicht alle nur Ärzte, sondern ich habe von Anfang an gesagt, früher war das in der Ausbildung vor 1945 so, dass jeder Arzt Naturheilkundler sein musste. Die 1000 Seiten Naturheilkunde musste man im Kopf haben. Das wurde dann 1945 abgeschafft, aus Gründen, die mir nicht nachvollziehbar sind. Das war dann die Lücke für die Heilpraktiker. Die haben die auch sehr gut angenommen, diese Lücke, und haben sich ausgebildet. Sie haben ja teilweise auch einen anderen Ansatz im Denken, was die Medizin angeht und die Gesundheit angeht, was eine gute Erweiterung eigentlich darstellt. Und wir haben aber nur in unserem Netzwerk Ärzte, die mit Heilpraktikern sprechen und auch kooperieren wollen, und umgekehrt auch Heilpraktiker, die mit Ärzten sprechen und kooperieren wollen. Ich finde, das ist ideal. Wir brauchen nämlich eine Medizin und nicht eine geteilte Medizin, denn nur wenn wir gemeinsam zusammenarbeiten, können wir für die Patienten, die ja auch ein großes Leid oft über Jahre hinter sich haben, überhaupt etwas konstruktiv tun. Ja?
Ja,
Und
super.
deshalb haben wir auch keine Scheu, auch Zahnärzte mit reinzunehmen, die biologische Zahnmedizin machen, und auch Teil des Kurses ist eben halt eine sehr ausführliche Darstellung dessen, was heute die biologische Zahnmedizin vermag, was wir über das Labor finden können, was dann entsprechend in der Bildgebung beim Zahnarzt, der die entsprechenden Geräte besitzt, nachgewiesen werden kann. Und wenn man dann eben halt diese Störungen, die da vorhanden sind, wir nennen die ja NICOs, vielleicht ist das mal bekannt, oder eben halt diese entsprechenden FDOKs, das sind also Degenerationen des Kieferknochens durch chronische Belastungen, durch chronische Entzündungen, im Grunde verfault das Material und es wandelt sich um in Fettgewebe, und das Fettgewebe ist sogar auch noch immunaktiv, und es kommt dann zu dem Phänomen, was man früher als Herdsymptomatik betrachtet hat. Das heißt, vom Zahn oder vom Kiefer geht eben halt eine Problematik aus, die den Menschen dann nicht mehr, insbesondere aber das Immunsystem, nicht mehr in Ruhe lässt. Das heißt, die Störfelder, die von da aus sind, die werden ohne die Beseitigung dieser NICOs, wie die heißen, dieser entzündlichen Veränderung des Kieferknochens, die können nicht mehr von selbst weggehen. Das kann man auch nicht mit irgendwelchen Mikronährstoffen oder anderen Substanzen machen. Da muss dann der richtige biologische Zahnarzt ran, der muss diagnostizieren, Bildgebung machen, der muss das kennen, der muss große Erfahrung besitzen im Umgang mit diesen bildgebenden Verfahren, die richtigen Geräte auch haben, und dann kann der eine richtige Therapie einleiten, sodass wir eben halt auf allen Ebenen arbeiten, vom Heilpraktiker über den Arzt bis letztendlich zum biologischen Zahnarzt. Und nur so wird eigentlich der Schuh daraus, den der Patient braucht, der chronisch krank ist. Suche nach den Ursachen. Dann ist auch die Gesundheit wieder denkbar, machbar, und wir haben da große Erfolge, die oft erstaunlich sind, obwohl die Patienten teilweise schon 200.000 Euro, manchmal sogar, oder 50.000 oder 30.000 Euro investiert haben, ohne jeden Erfolg. Und wir kochen auch nur mit Wasser. Ja, wir sind ja keine Genies. Ich bin auch kein Methusalem, beziehungsweise auch kein Jesus. Ich schaue nur auf das, was letztendlich in der Literatur schon verankert ist, was in den alten Lehrbüchern auch drinsteht, was heute vielleicht nicht mehr so im Fokus ist. Wir versuchen aber wieder zu fokussieren und der Puzzlestein der chronischen Infektion, den fügen wir einfach wieder in das Bild ein, denn da ist die Lücke, da fehlt es. Das heißt, wir haben nie das ganze Bild, auch wenn wir die ganzen Disziplinen der Medizin durchlaufen, wenn man nicht die Infektionskrankheiten, die Parasiten sozusagen berücksichtigt, dann bleibt genau da, wo die Kirchturmuhr ist, da bleibt das Puzzlesteinchen sozusagen einfach nicht da. Wir müssen es suchen. Und genau das war das, was ich auch in dem Interview gesagt habe. Wir machen Puzzlearbeit am Patienten so lange, bis wir das ganze Bild haben.
Noch mal ganz kurz zum Schluss, weil ich finde immer praktische Lösungen auch wichtig. Was können denn die Menschen so generell tun? Hast du da so ein paar Tipps, um sich vor solchen chronischen Infektionen oder Parasiten oder Erregern zu schützen? Gibt es da ein paar Alltagstipps oder kann man das so pauschal nicht sagen?
Wenn ich an die Katzenkratzkrankheit zum Beispiel denke, dann sagt der Katzenbesitzer ängstlich zu mir: Ja, aber muss ich jetzt meine Katzen abschaffen? Nein, sage ich überhaupt nicht. Oder der Hundebesitzer sagt: Ja, aber ich will doch meinen Hund jetzt nicht abgeben. Nein, ich kann mir aber einen Hund zum Beispiel Lamblin holen, ne? Diese chronische Infektion des Darmes. Alle Hunde haben Lamblin, diese einzelligen Lebewesen, die unser Darmmilieu verändern und uns parasitisch belasten sozusagen. Ich sage das überhaupt nicht. Wir müssen halt nur, wie wir das früher als Kinder auch gelernt haben, wenn man da Wasser hat, kann man da reinfallen und ertrinken. Ja, und wenn man einen Hund hat, kann man sich vom Hund auch Krankheiten holen. Wichtig ist nur zu fragen, könnte meine Krankheit mit dem Hund, mit der Katze, mit der Reise, ist ja Reisemedizin, was ich auch mache. Ja, ich bin Reisemediziner und Tropenmediziner. Da frage ich doch den Patienten, wenn der aus Kenia wiederkommt, warst du denn nur am Strand oder warst du im Urwald? Ja, ich verbiete dem ja nicht die Reise. Aber wir sehen doch heute auch gerade beim Reisen, um das mal als schönes Beispiel zu nennen, das ist ja nichts anderes als ein spezielles Leben. Ne, wenn man so eine Reise macht. Ne. Aber dann weiß man eben genau, nach Asien fliegend oder eben halt und da in den Urwald gehend oder was weiß ich, ob ich jetzt in Nordthailand war oder ich war da auch im Dschungel sozusagen oder in Afrika, Zentralafrika oder auch in Südamerika, wenn ich da am Amazonas bin, dann habe ich da eben halt andere Erreger. Dann sage ich die Reise nicht ab. Aber dann sagt mir vielleicht sogar heute schon der Reiseveranstalter, du musst eine Malaria-Prophylaxe betreiben. Das heißt, ich schaffe über Kenntnisse, über Neugierde, über neues Lernen, schaffe ich Aufmerksamkeit und über die Aufmerksamkeit kann ich mich mit den Dingen versehen, die ich brauche. Ich segel ja auch nicht ohne Schutz, ohne Schwimmweste sozusagen, ja, oder ohne Funk oder ohne Wetterbericht. Das heißt, wir müssen noch Dinge dazu lernen. Ich muss nicht über alle Krankheiten Bescheid wissen, aber ich muss wissen, vom Hund können Probleme ausgehen, von roher Milch oder Rohmilchkäse können Probleme ausgehen. Wenn ich keine Probleme habe, brauche ich mich da weiter nicht drum kümmern. Wenn ich aber Rohmilch konsumiert habe, wie ein guter Freund von mir als Kind in den nördlichen Alpen Italiens eben halt, ja, der hat auf dem Bauernhof gelebt und der hat immer von der Kuh die frische Milch bekommen. Die war nicht pasteurisiert. Dann muss ich wissen, dass man darüber, so war das bei ihm auch, eine Tuberkulose bekommen kann. Ja, das heißt, deswegen trinken wir ja heute eigentlich keine Rohmilch mehr, wenn die auch viel gesünder sein kann als die pasteurisierte Milch. Das ist ja unbenommen. Aber sie kann nicht nur gesünder sein, sie kann auch krank machen im Einzelfalle. Und ich muss nur wissen, habe ich Milch konsumiert? Das frage ich ja. Waren Sie in Afrika? Waren Sie im Urwald? Ja, aber ich hatte jetzt einen jungen Mann, der war schwer depressiv und hatte unheimliche Schmerzen, war total müde, konnte gar nichts mehr machen. Und er zieht sich aus und ist überall verkratzt. Ich sage, wo waren Sie denn? Wo haben Sie denn das gemacht? Ja, ich war 5 Monate in einer Wildkatzenfarm und habe da gejobbt sozusagen. Ja, ich sage, dann weiß ich, Junge, was du hast, ne? Als ich dann die Kratzer sah. Ich sage, du hast eine Katzenkratzkrankheit. Das waren zwar Wildkatzen, Großkatzen, ne? Nicht die kleinen, die wir so zu Hause haben. Das heißt, ich muss immer mit meinem Leben vernünftig umgehen. Ich muss fragen, wo warst du? Mit wem hast du Kontakt gehabt? Ich habe das eben mit dem Schüler beschrieben. Da kommt der neue Schüler rein und der steckt sich an den anderen Schülern eben halt an. Oder ich habe eine neue Freundin, ne, wie ich das jetzt bei einem Patienten hatte. Da sagt die Mutter, stellen Sie sich mal vor, der isst nicht mehr richtig. Ich sage, was meinen Sie? Ja, ich war mit dem jetzt Pizza essen und er bestellt sich, so ein junger Kerl bestellt sich eine Pizza und isst nur die Hälfte. Den Rest nimmt er mit nach Hause. Ja, ich sage, das ist klassisch. Ne? Es kam dann hinterher raus, der hatte eine neue Freundin, seit einem Jahr ungefähr. Und was hatte er? Völlegefühl, typisches Zeichen von Helicobacter-Infektion im Magen. Ne? Und was kam raus bei der Untersuchung? Die Freundin hatte ihn angesteckt, er hatte kein Helicobacter, vorher konnte er eine ganze Pizza essen. Dann hat er sich angesteckt, Helicobacter macht Völlegefühl. Und die Freundin hatte ihn angesteckt, die war positiv, er war positiv. Dann haben wir das behandelt und jetzt essen sie beide wieder eine ganze Pizza. Was will ich sagen damit? Wir müssen uns nicht unbedingt schützen, wir müssen uns informieren. Wissen ist Macht, habe ich mal gelernt, als ich klein war. Nichts wissen ist Ohnmacht. Und diese Ohnmacht brauchen wir nicht. Was die Leute heute aber haben, ist Angst Und das ist der dümmste Berater, den wir überhaupt kennen. Wir müssen nicht Angst haben vor gar nichts. Wir als Kinder hatten keine Angst vor Ritter, Tod und Teufel. Auch der Patient, der zu uns kommt oder der Mensch, der hier zuhört, der braucht keine Angst zu haben. Er sollte sich nur informieren. Also geht auf meine Seite, rolfjansenrossek.de, guckt euch mal an, was ich so noch über das hinaus, was wir hier besprechen können, zu sagen habe. Guckt euch das zweistündige Video an. Und die interessiert sind, die Therapeuten sind, gucken sich einfach das mal auch im Hinblick auf eine mögliche Ausbildung an. Und dann könnt ihr das für eure Patienten zur Verfügung stellen. Das heißt, am Ende wissen eure Patienten Bescheid und wissen, dass man sich von der Katze auch über die Flöhe eine ganz bestimmte Krankheit holen kann. Wenn die Kinder depressiv sind oder der Vater ist depressiv oder die ganze Familie ist depressiv, sollte man diese Ursachen ausschließen. Das weiß der Therapeut hinter, der die Online-Fortbildung gemacht hat. Und man muss sich eben halt auch, wie das auch in der Internetseite da steht, eben halt unter Umständen selber mal überlegen, soll ich mal bei mir was testen lassen? Aber das mache ich natürlich nicht, wenn ich jetzt Manager bin und bin topfit. Ja, gehe, was weiß ich, jeden Tag zum Sport, mache 2 Stunden Sport, habe keine Konditionsprobleme, keine Emotionsprobleme, habe keine Müdigkeit. So jemand braucht sich nicht testen lassen. Aber wenn wir eben halt vielleicht schon mal einen Weg gegangen sind über eine chronische Krankheit und es ist nichts gefunden worden, dann soll man sich einfach testen lassen. Da muss man das richtige Labor eben haben und sowas steht auch in diesem oder ist in diesem Film eben zu hören. Schaut euch diesen Trailer an, Einblicke in die Ursachen chronischer Krankheitsbilder. Und dann könnt ihr mal selber auch, egal ob ihr Therapeut seid oder nicht, ihr könnt einfach mal euer Blut ans Labor schicken und mal gucken, wenn ihr eben belastet seid. Und dann wird er erstaunt sein, was dahinter rauskommt. Das ist
Okay.
ganz wichtig. Und warum machen wir das? Weil wir eben erkannt haben, dass viele chronische Patienten zwar tolle Ärzte haben und vieles schon untersucht worden. Wir gehen dann aber diesen Spuren alle nach und dann erkennen wir, wo die Lücken noch sind. Und es geht nur darum, das Wissen zu haben oder es zu erwerben und dann mit diesem Wissen eben halt auf die Ursachen zu gehen. Und wenn man die Ursachen gefunden hat, dann kann man sie beseitigen. Und dann werden die Leute auch wieder gesund. Dann wird aus der chronischen Müdigkeit wieder die chronische Gesundheit sozusagen. Das ist mein Ansatz. Im Grunde ganz einfache Medizin.
Super. Vielen, vielen Dank, dass du dein
Gerne.
reiches Wissen mit uns geteilt hast. Du könntest sicherlich noch weiter, viel, viel weiter erzählen, noch mehr
Wir
Informationen.
können es ja noch mal
Aber
versuchen. Vielleicht haben wir noch andere Aspekte.
lass uns gerne noch mal im ähnlichen Bereich noch mal ein nächstes Gespräch machen. Ich finde es auf jeden Fall hochspannend. Ja, vielen Dank dafür. Danke, ihr Lieben, fürs Zuschauen, gerne auch fürs Teilen. Schaut euch auch gerne die Infos unter diesem Beitrag an, sind auch sehr wichtige Informationen für dich dabei. Und ja, alles Liebe, lieber Rolf, dass du, ich wünsche dir, dass du noch viele, viele Menschen mit deinem Wissen erreichst und auch viele Therapeuten erreichst, sodass dieses Netzwerk und dieses Wissen, was du hier in die Welt bringst, dass es immer weiter auch ja, sich verbreitet. Und in diesem Sinne, alles Liebe und bis bald.
Ich
Ciao.
danke dir auch. Bis bald.
Danke, Rolf.
Tschüss.
Tschüss.